Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Mit dem Kolonialismus kam eine schaurige Mode auf, man ließ sich Schrumpfköpfe aus den fremden Welten mitbringen. Und wenn man sich diese faustgroßen Trophäen heute im Internet anschaut, ich habe es gestern extra nochmal gemacht, dann wirken sie seltsam, unwirklich und trostlos, fand ich. Ein solcher Schrumpfkopf, der im Jahr 1780 in Caracas an der Wand hängt und langsam zum Leben erwacht, der führt durch den Roman Die Zanzer-Memoiren. Und ich bin gespannt, was Jan Konefke auf diese Idee gebracht hat. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Also, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen Schrumpfkopf sozusagen zum Reporter von über 200 Jahren Geschichte zu machen?
Es gibt ganz verschiedene Motive, die mich dazu geführt haben. Zum einen bin ich ein großer Bewunderer des Romans von Virginia Woolf Orlando. Das ist ja auch ein Held, der über 400 Jahre alt wird und dann eine Heldin. Also es gibt einen Geschlechtswandlung im Laufe des Romans. Sowas Ähnliches wollte ich auch machen, aber es hat tatsächlich auch einen sehr, sehr persönlichen Grund. Eine persönliche Erfahrung von Todesnähe und chirurgischen Eingriffen in den Körper, die mich dazu gebracht hat, jetzt auf einen Schrumpfkopf zu verfallen. Das Zentrum ist natürlich, das Skandalon ist natürlich der fehlende Körper. Gerade dadurch, dass er fehlt, ist er besonders gegenwärtig und wird natürlich immer zum Beleg der existenziellen Hilflosigkeit des Helden und ist die Voraussetzung gewissermaßen, um den Roman zu verstehen.
Das schafft er aber auch für den Erzähler sehr viel Freiheiten, dass der eben keinen Körper hat und der auch nicht handeln kann in dem Sinn. Es ist ja eben ein reiner Beobachter.
Ja, Freiheit würde ich das nicht nennen. Ich sage mal so, es ist eine Perspektive von unten oder jedenfalls eine exzentrische Perspektive. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Zentrum, sondern exzentrisch und das sogar in doppelter Weise. Denn er ist ja noch nicht mal ein Indigener.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Er ist ja auch noch ein besonderer Schrumpfkopf, denn er ist ein Weißer. Hatten Sie da auch ein konkretes Vorbild? Gab es das tatsächlich?
Es gab das tatsächlich. Es soll vorgekommen sein, als es zur Mode wurde, Schrumpfköpfe zu sammeln im späten 19. Jahrhundert, sind offensichtlich einige derjenigen, die diese Aufträge gegeben haben oder zumindest die zu den Europäern gehörten, tatsächlich dem dann auch zum Opfer gefallen, weil die indianischen Stämme mit der Produktion von Schrumpfköpfen gar nicht mehr hinterherkamen.
Weil das so beliebte Mitbringsel waren.
Genau, aus Europa angefragt wurden. Im Übrigen ist das natürlich ein Beleg dafür, dass es tatsächlich diese Schrumpfkopfmode eigentlich auch, oder der Schrumpfkopf, wie wir ihn kennen, natürlich eigentlich ein europäisches Phänomen ist und kein indianisches, obwohl er daherkommt. Mein Zanzer ist ein, wie sich später im Laufe des Buches, des Romans herausstellt, ein Europäer, ein deutscher Konquistador, der im 16. Jahrhundert, seitdem sind übrigens Schrumpfköpfe auch schon bekannt, der nach Venezuela kommt und dann auf der Suche nach El Dorado verschollen ist und dann 200 Jahre später als Schrumpfkopf in Caracas erwacht. Und er hat also deswegen eine doppelte exzentrische Perspektive. Erst ist es die Perspektive auf die indianische Urbevölkerung und in diesem Kapitel, das seinen Ursprung, seine Herkunft erzählt. Und dann natürlich aufgrund dieser inneren Kolonialisierung, die da stattgefunden hat, nimmt er die äußere Kolonialisierung umso schärfer wahr.
Sie bringen ja am Ende auch noch mal sogar einen Schrumpfkopfforscher ins Spiel, der das auch dann stark kritisiert. Er hat ein Handbuch drüber geschrieben und da heißt es dann, dass man diese Schrumpfköpfe eben sind nichts anderes als ein barbarischer Spiegel der westlichen Welt. Ja. Ist das für Sie auch ein Grund oder eine Inspiration gewesen, diese Kolonialismusdebatte, um diesen Roman zu schreiben?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin tatsächlich ausgegangen von dieser eigenen existenziellen Erfahrung im Zusammenhang mit dem Wunsch, europäische Geschichte zu erzählen, als sogenannte Fortschrittsgeschichte, die parallel übrigens verläuft zu diesen Versuchen des Schrumpfkopfs, eben auch zum Menschen zu werden, wieder zum vollgültigen Menschen zu werden.
Der hat ja dann auch Beziehungen,
Subjekt zu werden, aus dem Ding, aus dem Objekt, das auf die europäische Geschichte selbst zurückgeht, wieder zum Subjekt zu werden. Sie können das Buch auch als Parabel lesen auf die Europäer selbst, die durch Unterwerfung der Natur und der Naturvölker ihre eigene Naturhaftigkeit verlieren und ihren Körper verlieren. Mhm. Er versucht das sozusagen wieder einzuholen, aber das geht natürlich nicht. Er ist so ein Zwischenwesen, ein Wesen zwischen Tod und Leben, aber auch ein Wesen zwischen Europa und den Kolonialvölkern. und muss dann eben diesen Widerspruch, was er da erlebt, eben am eigenen Leib, könnte man sagen, wenn er denn einen Leib hätte, erfahren. Das ist sozusagen, durch den Schrumpfkopf ist das automatisch eine Geschichte über den Kolonialismus geworden. Ich habe gar nicht so sehr daran gedacht.
Und es schwingt noch ein anderes Thema mit rein, das haben wir heute auch noch im Lauf dieser Sendung, nämlich die Sprache bestimmter geschichtlicher Zusammenhänge, die Fragwürdigkeit oder Zweifelhaftigkeit, die manche Bücher jetzt eben erfahren. Und Sie verwenden ja auch solche Wörter, die eigentlich jetzt nicht mehr gehen, wie der Moor im 19. Jahrhundert oder das N-Wort. Warum haben Sie sich dafür entschieden, das so zu belassen?
Naja, weil es einfach zur Darstellung der Geschichte gehört. Wenn wir das alles streichen in einer historischen Darstellung, in einem historischen Roman, übrigens ist das ja auch ein Schauer, ein Abenteuer, ein psychologischer, ein Tendenzroman, ein Familienroman teilweise.
Unbedingt.
Also alle diese Formen sind sozusagen auch den Epochen zuzuordnen, die dort vorkommen. Wenn wir das alles streichen würden, würden wir ja unsere Geschichte vergessen, die sich natürlich auch in den Worten spiegelt. Und deshalb muss das auch rein. Es muss natürlich gegen den Strich gelesen werden. Und das tut man dann ja auch, wenn man spätestens am vorletzten Kapitel, wenn man dann eben zu diesem Auktionshaus kommt in Augsburg, wo er dann versteigert werden soll, dieser lebende Schrumpfkopf, und dann ein englisch-deutscher Journalist und Ethnologe, Anthropologe sich dann dagegen verwahrt und einen Prozess anstrengt. Wenn man dann diese Perspektive hat und die Perspektive des Schrumpfkopfs selbst, also des Objekts, des immer als Objekts behandelten Wesens, dann relativieren sich diese Begriffe natürlich auch, beziehungsweise zeigen ihre ganze kritische Substanz.
Sie machen ja in diesem Roman wirklich ein Riesenpanorama auf zeitgeschichtlich, aber auch geografisch. Das geht in ganz viele Orte, nach Rom, nach Paris, nach Bamberg, nach Augsburg, nach Wien, aber auch nach Bukarest. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie da recherchiert und sich all diese Orte, dieses ganze Material erschlossen?
Ja, das war natürlich eine ungeheure Arbeit, weil ich meine, in Rom kenne ich mich gut aus, dort habe ich 8 Jahre lang gelebt, aber ich war natürlich nicht im Rom von 1820 wie mein Zanzer. Ich kenne auch Bukarest sehr gut, aber auch das kenne ich natürlich erst seit den 90er Jahren. Das war eine ungeheure Arbeit, aber mich hat dann auch immer interessiert, wenn das Geschehen an diesen Orten sich abspielt, wie diese Orte eben auch vor 100, 150 oder 200 Jahren gewesen sind. Also ich selbst wollte eigentlich auch eine Zeitreise antreten und das konnte ich mit diesem Helden natürlich tun. Aber es war eine große, große Recherchearbeit.
Ich habe mich gefragt, wenn man jetzt so intensiv auf so einen ja doch langen geschichtlichen Zeitraum schaut, was Sie dann für sich so als Fazit rausgezogen haben. Die Sonntagsredner sagen ja immer, wir haben aus der Geschichte gelernt. Es gibt aber auch diesen Satz von Adorno, der sagt, was einmal wirklich war, bleibt ewig möglich. Was denken Sie nach dieser intensiven Auseinandersetzung?
Naja, wenn man nach dem Ende dieses Buches geht, wo der Zanzer resigniert sagt, ich weiß nur eines, es wird weitergehen, 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 dann würde wohl auch dieser Adorno-Satz zutreffen. Also das ist eher ein resigniertes Fazit. Tatsächlich ist es ja so, Sie haben das vielleicht auch gelesen, das Pitt River Museum in Oxford hat gerade beschlossen, seine Schrumpfkopfsammlung ins Magazin zu verbannen und mit den Nachfolgevölkern der Indigenen zu verhandeln, was nun damit geschehen soll. Das kann man mit meinem lebenden Schrumpfkopf, diesem Zwischenwesen zwischen Kolonialgegenstand und Kolonialist, kann man das natürlich nicht machen. Der lebt ja. Wenn man den ins Magazin verbannen würde, wäre, das ist ja ab und zu auch vorkommt im Buch, dann hat er keine Ansprache mehr, dann verkümmert er. Für ihn ist es eine ausweglose Situation. Und er sind natürlich auch wir. Ich habe ja gesagt, Parabel auf die Europäer, diese existenzielle Hilflosigkeit, die verneinte, die negierte Natur von uns selbst, das ist, an all dem ist er ein Spiegel von uns. Ich erinnere mich an diesen Satz von Walter Benjamin, was einmal ein Objekt der Kultur war, ist immer auch ein Objekt der Barbarei. Und wenn wir das bedenken, dann gehen wir vielleicht vorsichtiger und mitleidiger und emphatischer, mit mehr Empathie mit der Welt um.
Jan Konefke, vielen Dank für dieses Gespräch und danke, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Die Zanzer-Memoiren beim Galliani Verlag erschienen und hat 560 Seiten.